IT-Sicherheit mit MR-Systeme aus Höxter. Und ich begrüße ganz herzlich den Fachmann für das Thema, den IT-Trainer Stefan Lewandowski. Hallo.
Hallo.
Herr Lewandowski, worum geht's heute?
Heute wollten wir gerne mal über das Thema Passwörter reden.
Vielleicht können Sie mal so eine Ausgangssituation schildern. Wo genau tritt was auf?
Passwörter brauche ich heute ja quasi überall. Das geht ja los, wenn ich mein Handy einrichte. Ich kriege ein niegelnagelneues Handy. Dann fragt das Ding mich erstmal, je nachdem, ob ich jetzt auf der Apple- oder auf der Google-Seite bin, von einem Konto von dem jeweiligen Anbieter mit dem dazugehörigen Passwort. Wenn ich jetzt so ein Konto anlege, dann muss ich mir halt Gedanken über ein Passwort machen. Oft ist es dann so, dass dieser Dienst auch sagt, das muss mindestens so und so lang sein. Das muss mindestens Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und oder Sonderzeichen beinhalten. Das sind so diese klassischen, die es immer gibt, diese verschiedenen Buchstabentypen. Bei den Sonderzeichen ist es gerne mal, dass sie nicht alle gehen. Das ist einfach technisch bedingt. Manche Sonderzeichen haben halt technisch eine Bedeutung, deswegen kann ich die dann einfach nicht verwenden.
Welche gibt es da, die man nicht verwenden kann?
Es ist unterschiedlich, je nach System. Aber so was zum Beispiel oft nicht geht, ist dieser komische Backslash, den man auf der Tastatur hat. Auch der normale Slash geht öfters mal gerne nicht. Ja, weil das auf dem Server im Prinzip Pfadangaben sind. Und je nachdem, wie gut jetzt die Software, die dahinter steckt, das im Prinzip kaschiert. Wir nennen das dann in unserem Jargon Escapen. So ein Zeichen wird escaped. Dadurch wird dieses Zeichen quasi ungültig gemacht und dann kann ich es trotzdem nutzen. Aber das ist dann je nachdem, was die für einen Aufwand getrieben haben. Ne? Ich kann mich an Anfangszeiten erinnern, wo dann die Bank gesagt hat, ja, aber dein Passwort darf nur 5 Zeichen lang sein. Ja, das ist 20 Jahre oder 25 Jahre her, aber wenn man heute an 5 Stellen denkt, dann rede ich davon von einer Zeit meistens von wenigen Sekunden, bis ich ein 5-stelliges Passwort geknackt habe. Also geht ganz schnell heutzutage. Da hat vor ein paar Jahren das Thema Grafikkarten, ja, jetzt denkt man Grafikkarten, was haben die mit Passwörtern zu tun, hat da ziemlich den Markt aufgemischt, weil Grafikkarten nicht nur Grafiken berechnen können, sondern auch sehr spezielle Berechnungen machen können, wie zum Beispiel Passwörter. Das hat früher der Prozessor gemacht, der ist quasi vergleichsweise sehr langsam dafür, weil der Prozessor muss alles können. Und als Alleskönner kann ich alles, aber ich kann nicht alles super schnell. Eine Grafikkarte ist ein Spezialgerät, was ganz spezielle Rechenaufgaben lösen kann, weil Grafiken typischerweise ist viel Mathematik. Also wo, an welche Koordinate muss was hingerechnet werden und. Und deswegen sind die in Mathe gut. Das ist also der optimale Mathe-Professor. Und damit können die halt Passwörter gut berechnen, weil Passwörter ist nichts anderes als Mathematik. So ein Passwort wird technisch typischerweise nicht so abgespeichert, wie ich es eingebe. Das ist also ganz wichtig. Das kann man als Endanwender nicht immer prüfen. Das ist das Schwierige dabei. Ne? Aber normalerweise jeder, der was auf sich hält, speichert ein Passwort nicht im Klartext ab. Und auch nicht in einer sogenannten reversiblen Verschlüsselung. Also reversibel heißt halt, ich verschlüssel etwas und ich kann die Verschlüsselung wieder rückgängig machen. Das wird normalerweise technisch nicht so umgesetzt. Technisch ist es ein sogenannter Hash-Wert. Das ist eine Operation, die mathematisch nur in eine Richtung geht. Jetzt denkt man sich, okay, ich gebe da mein Passwort ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der rechnet das in irgendeinen Kauderwelsch um. Das wird abgespeichert. Aber wenn der das nicht wieder zurückrechnen kann, wie kann das denn prüfen? Naja, ich gebe das Passwort ja wieder ein. Und er kann quasi wieder den gleichen mathematischen Algorithmus rechnen. Und dann kommt hinten das gleiche Kauderwelsch raus. Und wenn die beiden identisch sind, muss die Eingabe auch identisch gewesen sein. Ein sehr guter Vergleich, den ich aus der Hacker-Szene da kenne, ist, stellen Sie sich einen Mixer vor. Sie packen Äpfel, Birnen und Bananen in diesen Mixer, drücken auf den Knopf. Das, was da hinten rauskommt, kriegen Sie nie wieder zurück in den Ursprung. Wenn Sie es aber schaffen, dass Sie genau die gleichen Mengen von Apfel, Birne, Banane nochmal in den Mixer kommen, kommt auch das Gleiche wieder raus.
Cooler Vergleich und vor allem läuft dann da das Wasser im Mund, wenn ich so sagen, jetzt, wo Sie das erzählen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Passworte werden gebraucht und zwar immer häufiger und überall, wo man sich heute anmeldet, auch wenn man einkaufen will oder so. Und dann muss man gleich wieder ein neues Konto eröffnen und schon wieder ein neues Passwort machen. Warum ist das ein Problem? Oder wo ist das Problem?
Das Problem geht dahin, dass wir Menschen halt bequem sind. Das ist üblich, das ist jeder. Dadurch kann es schnell passieren, dass ich ein und dasselbe Passwort, weil ich habe mir ein total gutes ausgedacht. Ne? Ich habe alle Zeichen mit drin, die ich brauche. Es ist nicht zu lang, dass ich ewig lange tippe. Es ist nicht zu kurz, dass es nicht einfach zu knacken ist. Und ich nehme das jetzt einfach sowohl für den Online-Shop A, als auch für den Online-Shop B, als auch für mein E-Mail-System. Und da fängt das Problem an. Wenn jetzt einer dieser Shops geknackt wird, egal welcher, dann könnte es sein, dass ein Hacker an diese Passwörter kommt. Ja gut, jetzt sind die zwar in dieser Hash-Mischkalkulation da irgendwie so reingespeichert, aber wenn er den Algorithmus kennt, wie das ist, dieser Wert berechnet wird, der Mixer halt, dann kann ich so lange probierend, rein technisch quasi, verschiedene Mengen an Obst reinzukippen, bis das gleiche Ergebnis hinten rauskommt. So, und wenn ich nichts habe, wogegen ich das gegenprüfen kann, wird es schwierig. Wenn ich aber etwas habe, was ich mir geklaut habe und habe dann quasi einen Vergleich und habe jetzt auch noch ein recht kleines Passwort. Wir hatten vorhin, habe ich gesagt, Bank, 5 Zeichen. Also heute sollte man mindestens 8 haben. Dann geht das Problem los, dass ich sagen kann, okay, der rechnet diese 5 Zeichen einfach durch. Das macht die Grafikkarte in wenigen Sekunden. Und ich habe alle möglichen Ergebnisse. Und die vergleiche ich nur noch mit dem, was in der Datenbank steht. Und wenn ich da schon einen Treffer habe, dann habe ich halt eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort. Also man kann auch aus diesen mathematischen Einbahnstraße, kann man quasi mehr oder weniger ausbrechen. Und da besteht natürlich ein Risiko. Wenn jetzt dieses Passwort von Online-Shop B geknackt wird und ich nutze das bei meinen E-Mails, dann bin ich gerade in ganz großer Gefahr. Es ist einem meistens gar nicht bewusst, wie wichtig das heute das E-Mail-Konto ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt bei Online-Shop A, der wurde gehackt, das Passwort ist bekannt. Jetzt weiß der Hacker, oder geht einfach von aus, ich habe ja immer die gleiche E-Mail-Adresse, und meldet sich bei Shop B an. Jetzt war ich aber so schlau und das Passwort ist ein anderes. Aber mein E-Mail-Passwort ist das gleiche. Dann klickt er auf Passwort zurücksetzen. Ich bekomme eine E-Mail, in der ich einen Link anklicke und mein Passwort zurücksetze. Wenn der also es schafft, Zugriff auf mein E-Mail-Konto zu kriegen, dann kann er in der Theorie, es gibt ein paar technische Mittel, da kommen wir gleich noch zu, kann er in der Theorie jede Internetseite, wo ich ein Passwort drin habe, das Passwort einfach zurücksetzen. Weil der kommt ja an meine E-Mails dran. Und wenn man jetzt bedenkt, dass so ein E-Mail-Postfach, das ist ja nicht auf meinem Rechner nur, das ist auf meinem Handy, das ist im Internet, das kann jeder übers Internet aufrufen, solange er die richtigen Zugangsdaten irgendwie kriegt. Es gab jetzt vor kurzem wieder ein Hack mit 30 Millionen Passwörtern. Man weiß nicht genau, woher diese Datenbank stammt gerade. Also oft ist es so, dass man weiß, okay, da wurde Hersteller A gehackt und da kommt jetzt diese Datenquelle her. Diese 30 Millionen weiß man gerade nicht, wo die herkommen. Es gibt so verschiedene Internetseiten. Eine bekannteste ist Have I Been Pwned, nennt die sich. Da kann ich meine E-Mail-Adresse eingeben und dann listet die mir auf, wo überall in einem Einbruch meine E-Mail-Adresse schon mal bekannt war. Ja, also ich stehe da, glaube ich, seit 2003 mit Adobe drin. Irgendwie wurde bei Adobe mal Daten gehackt. Wenn ich sowas weiß, dann habe ich natürlich schon mal die Möglichkeit, mein Passwort wenigstens zu ändern. Die E-Mail-Adresse ist immer schwierig zu ändern. Ja. Aber das Passwort kann ich ändern. Und dabei sollte ich mir jetzt überlegen, wenn ich jetzt einmal dran gehe und ich hätte jetzt so einen Fall, mein Passwort wurde bei Adobe gehackt, dann sollte ich mir überlegen, für jede Seite ein eigenes Passwort zu verwenden. Ja, jetzt wird es kompliziert. Es gibt dann die Experten, die sagen, ja, dann soll ich mir aus der Internetadresse ein Passwort zusammenbauen. Ja, kann man machen. Dann kann ich es mir vielleicht noch gedanklich merkbar machen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, bei wie vielen Online-Shops hat man ein Passwort? Und irgendwann funktioniert das nicht mehr mit gedanklich. Deswegen muss ich dort im Prinzip auf technische Hilfsmittel zurückgreifen. Das sind typischerweise ein sogenannter Passwortmanager. Ein Passwortmanager macht quasi nichts anderes, als meine Passwörter zu verwalten. Technisch gesehen gibt es da zig Lösungen. Also es gibt ganz viele verschiedene Lösungen. Die haben alle Vor- und Nachteile. Ja, wie das heute immer ist. Es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Natürlich wird es dadurch ein bisschen komplizierter. Aber die technische Art und Weise, wie die funktionieren, ist immer, dass sie irgendwo mein Passwort nehmen und verschlüsselt mit einem Masterpasswort ablegen. Dieses Masterpasswort sollte natürlich möglichst sicher sein. Und ich muss mir Gedanken machen, wo möchte ich die alle nutzen? Weil es gibt zum Beispiel ein Tool, das ist das Programm KeePass. Das ist kostenlos, das kann sich jeder aus dem Internet runterladen. Das hat auch bei den ganzen Sicherheitsforschern einen sehr guten Ruf. Das hat eine gute Verschlüsselung der Datenbank. Aber das Programm hat einen großen Nachteil. Das liegt bei mir zu Hause auf dem Rechner. Die Welt ist heute mobil geworden. Es gibt dann Möglichkeiten und Wege, diese KeePass-Datei zum Beispiel ins Internet zu synchronisieren und damit auf mein Handy zu bringen. Und so weiter. Das ist aber ein bisschen technisch fummelig, nenne ich es mal ganz ruhig. Da gibt es dann auch andere Lösungen. Es gibt zum Beispiel auch für den privaten Gebrauch kostenlos das Passwort-Tool Bitwarden. Bei Bitwarden habe ich die Möglichkeit, das kann ich mir auf meinen Rechner selber installieren. Da muss ich aber dann schon technisch ziemlich versiert sein, weil das ist ein bisschen komplex. Das wird übers Internet dann verfügbar gemacht und verschlüsselt natürlich alles. Ich kann aber auch einfach sagen, ich mache mir ein Konto bei Bitwarden mit den Standardfunktionen, dass ich nur so Passwörter speichern will. Ist das für einen Privatmann kostenlos? Dann liegen meine Passwörter aber bei einem Cloud-Anbieter. Sind wir wieder bei dem Thema, die gute oder die böse Cloud? Es ist halt die Frage, wie stark vertraue ich diesem Anbieter? Wenn ich mir die Software selber installiere und diese technische Hürde meister, dann ist es in meiner Kontrolle auf einem Rechner, der mir gehört. Natürlich muss ich jetzt aber dafür sorgen, dass dieser Rechner sicher ist, dass dieser Rechner immer Internet hat und so weiter. Und das übernimmt dann in dem Fall sonst der Cloud-Anbieter. Ja, das heißt, ich habe halt immer die Wahl zwischen Sicherheit und Komfort. Und die beiden spielen immer gegeneinander. Es gibt keine total sichere Lösung, die total bequem ist. Die sicherste Lösung ist, sie ziehen Stecker am Computer, dann kann ja keiner mehr hacken. Aber dann wird das Arbeiten damit blöde.
Dann kann man das gar nicht generell empfehlen? Oder wie empfehlen Sie da jetzt vorzugehen, dass man für sich die richtige Lösung findet? Vielleicht verraten Sie uns dann auch Ihre Lösung, die Sie für sich gefunden haben. Also ich kenne auch die Lösung, dass man sie einfach irgendwo aufschreibt in eine Word-Datei und da einfach so seine 100 Passwörter hat.
Ja, jetzt stellen Sie sich die Word-Datei vor, die liegt auf Ihrem Rechner, die ist unverschlüsselt. Und kommen wir später noch in einem anderen Punkt zu, über Phishing oder sowas, hat jemand einen Trojaner auf Ihren Rechner eingespielt. Ja, was Phishing ist, erzählen wir in einem anderen Thema nochmal. Und der kann sich alle Dateien von Ihrem Rechner kopieren, auch Ihre Passwortliste. Ja, das ist dann wieder schwierig, ne? Also man kann in Word und Excel und also alle Office-Programme seine Dokumente auch mit dem Passwort schützen. Das hat sich allerdings nie als sehr sicher herausgestellt. Da sollte man dann wirklich so eine Lösung wie KeePass oder Bitwarden nutzen, weil da im Hintergrund sehr viel mehr Aufwand getrieben wird. Und man muss natürlich gucken, was für einen Anbieter nehme ich. Also ich habe jetzt gesagt KeePass. Okay, KeePass ist, die liegt irgendwo bei mir auf dem Rechner oder auf dem Handy oder auf beidem. Ich muss aber gucken, wie ich die beiden, wenn ich auf der einen Seite was ändere, wieder miteinander abgleiche und so. Ist ein bisschen kompliziert, da ist Bitwarden einfacher. Dafür vertraue ich halt dem Anbieter, der Bitwarden macht. Effektiv traue ich aber den KeePass-Leuten ja auch, weil ich muss ja davon ausgehen, dass die Verschlüsselung, die die nutzen, für diese Datei, das ist ja immer noch eine Datei, wie ihre Word-Datei auf meinem Rechner, dass diese Verschlüsselung sicher ist. Also ich vertraue denen so oder so. So, und dann muss ich mich vielleicht informieren. Es gibt einen Anbieter, ich möchte den Namen nicht nennen, weil dann wird es vielleicht negativ ausgelegt. Der ist jetzt in den letzten Jahren mehrfach gehackt worden von so einem Passwortdienst. Es ist zum Glück kein kostenloser, also man zahlt auch noch Geld für. Der wurde gehackt, dabei ist rausgekommen, dass zwar das Passwort verschlüsselt gespeichert ist, aber alles andere nicht. Das heißt, jetzt muss man sich das mal kurz vorstellen, okay, man denkt, okay, das Passwort ist das Wichtigste. Ja, stimmt. Das Passwort ist das Wichtigste. Aber wenn der Hacker erstmal weiß, auf welcher Internetseite ich mit welcher E-Mail-Adresse angemeldet bin, dann muss ich ja nur noch das Passwort knacken. Ansonsten ist das zwar keine Sicherheit in der Form, aber er weiß ja gar nicht, ob es mein Konto bei Online-Anbieter A, B oder C gibt. Das heißt, er kann nur raten. In dem Moment, wo ich diese Liste habe, weiß ich schon mal, wen ich abklappern muss. Da muss ich nur noch das Passwort rauskriegen. Natürlich, wie gesagt, nur noch kommt auf die Passwortlänge an. Kommt darauf an, ob ich jetzt nur Kleinbuchstaben genutzt habe oder nur Zahlen. Wir kennen von den Banken noch das TAN-Verfahren, wo ich nur Zahlen habe, wobei das aus gewissen Gründen gar nicht so unsicher ist. Das heißt, irgendwo brauche ich ein technisches Hilfsmittel, was es schafft, dass ich mich an mein Passwort erinnern kann. Und typischerweise ist da halt der Schutz ein sogenanntes Masterpasswort. Das heißt, ich muss mir ein Passwort merken, mit dem öffne ich quasi die Verschlüsselung und kann dann alle lesen. Und da muss ich gucken, wie viel Aufwand will ich betreiben? Ich selber nutze das KeePass und synchronisiere das über meinen eigenen Cloud-Dienst. So, aber da ist jetzt schon das Problem. Das ist für einen normalen Endverbraucher meiner Meinung nach over the top. Das ist zu viel. Das kann ich keinem Endverbraucher anbieten. Ich würde ganz klar sagen, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte es auf meinem Rechner und dem Handy haben und automatisch abgeglichen, könnte ich den Bitwarden empfehlen. Die haben sich in den letzten Jahren einen sehr guten Namen gemacht. Wie gesagt, mit den Standard-Features, also so auf dem Handy und so weiter, ist das Ding kostenlos. Es gibt dann Profi-Funktionen, wo ich sagen kann, ich möchte Passwörter mit anderen Leuten teilen oder sogar das Thema digitaler Nachlass. Also ich versterbe und dann wird automatisch, wenn ich jetzt mich eine Zeit lang nicht anmelde oder sonst was, oder es wird getriggert durch jemanden, wird meine Passwortdatenbank an meinen Nachlass, an den, den ich bestimme, übermittelt. Der kriegt automatisch Zugriff darauf. Solche Dinge, die gibt's dann allerdings nur kostenpflichtig. Bei Bitwarden ist das aber ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau den aktuellen Preis. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, vor 3-4 Monaten, waren das irgendwo 10 Euro oder Dollar, weiß ich gerade nicht mehr, pro Jahr. Also das ist ein überschaubarer Betrag, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte darüber hinausgehen. Man kann aber erstmal mit der kostenlosen Variante anfangen. Und wenn die mir nicht reicht, dann kann ich überlegen, Geld auszugeben.
Ich habe es verstanden. Also meine alte Methode mit dem einfach irgendwo aufschreiben und dann raussuchen und so, die ist die am wenigsten sichere wahrscheinlich. Auch wenn man den Passwortmanager hat, sollte man denn da immer wieder mal die Passwörter ändern? Ich muss zugeben, das ein oder andere Passwort, das ist älter als viele Freunde, die ich habe inzwischen. Also wie oft würden Sie empfehlen, sollte man seine Passwörter ändern? Kann man wahrscheinlich pauschal gar nicht sagen, aber gibt's da?
Da kann man sich ziemlich gut drüber streiten. Also es gibt Firmen, die sagen alle paar Monate, also alle halbe Jahr oder so. Oder es gibt zwischenzeitlich die Theorie, dass dieses, ich muss mein Passwort so oft wechseln, beim Menschen dazu führt, dass er sich eine Routine ausdenkt. Also ne, er überlegt dann zum Beispiel als Passwort Start nicht mehr Start 1, 2, 3, 4 zu nehmen, sondern Start 24, 1 für erste Halbjahr 24 und Start 24, 2 für zweite Halbjahr 24 zum Beispiel. Oder er schreibt es sich auf und klebt es sich an den Monitor oder unter die Tastatur. Hier sehe ich gerade keins. Das ist, wenn ich es zu oft ändern muss. Dann wird das einfach für den Benutzer unbequem. Ja, und deswegen gibt es die Gegenmeinung, die sagt, ich sollte das Passwort dann ändern, wenn ich es das Gefühl habe, dass es kompromittiert wurde. Entweder, weil ich diesen Dienst Adobe zum Beispiel jetzt bei mir, wie gesagt 2003, das ist schon ewig her, aber der Dienst taucht bei so einem Have-I-Been-Pwned-Test auf, dann sage ich, oh, da ist mal ein Passwort raus, lass das mal lieber ändern. Ja, aber dann ändere ich nicht alle Passwörter, weil das wäre das Problem ohne Passwortmanager, wenn ich ja überall das Gleiche verwendet habe, dann muss ich das überall ändern. Habe ich es im Passwortmanager, habe ich für jede Seite mein eigenes Passwort. Das heißt, damit kann er auch nicht viel anfangen. Er kann nur in dem einen Account irgendwas Unschönes für mich machen und dann ändere ich diesen einen Account, dann ist der Aufwand nicht so hoch. Ich halte es tatsächlich eher mit der zweiten Variante, allerdings mit der Einschränkung, wenn ich lang genug Passwörter habe. Also so ein fünfstelliges oder auch ein achtstelliges, das würde ich eher noch ändern, regelmäßiger, als wenn ich jetzt so eine Webseite habe und habe in meinem Passwortmanager, weil es mir egal ist, weil der gibt das Passwort selber ein, habe ich gesagt, nimm ein 20-stelliges Passwort. Ein 20-stelliges Passwort, da muss ich mir nicht so einen Kopf drüber machen, weil wir vorhin ja gelernt haben, wie sich das addiert. Ja, so dass es ab dem Moment eigentlich so gut wie unmöglich ist, dass das geknackt wird. Außer es wird halt irgendwo ausgelesen. Deswegen, wenn es auf so einer Seite auftaucht, dann ändern bei diesem einen Anbieter und ich habe meine Ruhe.
Aber das würden Sie durchaus empfehlen, dass man auf diese Website, sagen Sie es nochmal, Sie sagen es so schön, wie heißt die?
Have I been pwned.
Das heißt, übersetzt?
Wurde ich gehackt im Prinzip.
Ja, also Porn in dem Fall gehackt. Dass man da tatsächlich mal drauf geht und einfach mal checkt, kann ja nicht schaden. Und im Gegenteil, man kann dort interessante Entdeckungen machen.
Genau, kann jeder seine eigene E-Mail-Adresse eintragen. Die Seite ist auch bekannt. Es ist also nicht so, dass die E-Mail-Adresse verkaufen an irgendwen, die ich da eingebe. Diese Seite finanziert sich rein durch Spenden und die haben ein Institut, die auch das Geld investieren. Und da ist keiner, der sagt, ich will E-Mail-Adressen sammeln. Weil das ist natürlich auch immer das Risiko bei sowas. Ne? Ich check irgendwo und niemals eine Seite nehmen, wo ich eine E-Mail-Adresse und Passwort zum Prüfen. Ne? Also ich gebe niemals auf einer fremden Seite ein Passwort ein, um zu prüfen, ob das bekannt ist. Weil dann könnte das natürlich bei denen im Hintergrund gespeichert werden und dann ist es bekannt, auch wenn es vorher nicht bekannt war. Na, diese Seite prüft lediglich die E-Mail-Adressen, die in bekannten Hacks auftauchen und nicht die Passwörter.
Ja, gut, dass Sie da nochmal drauf hingewiesen haben. Und es gibt ja auch manchmal so die Möglichkeiten, dass die einem so ein Passwort vorgeben bzw. generieren. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich immer nur so eine kurzfristige, so ein Einmal-Passwort, was man mal benutzt, um es dann selbst zu ändern. Gibt es da auch Programme, dass Leute sagen, ich habe einfach keine Lust, mir selber nochmal so ein 10-zeiliges Passwort da auszudenken, dass ich einfach das mir selber generieren lasse? Lässt man sich damit Arbeit abnehmen oder sollte man das möglichst schnell ändern und zwar selbst ändern?
Also, die Passwörter, die ich zugeschickt bekomme, muss ich sofort ändern. Weil diese Passwörter sind im Prinzip als E-Mail übers Internet gegangen. Das Thema, wie sicher E-Mail-Transport ist, haben wir auch nochmal. Es gibt da diverse Schwachstellen in diesem System, sodass sowohl der Absender als auch Mittelsmänner dieses Passwort rausbekommen könnten. mit geringem Aufwand. Das heißt, dieses Passwort muss ich eigentlich von ausgehen, das ist schon kompromittiert. Es kennt nicht nur ich, es kennt wer anders auch. Damit muss ich halt drangehen, das ändern. Wer generiert solche Passwörter? Natürlich hilft mir da wieder mein Passwortmanager, weil der kann automatisch Passwörter generieren, die dann in dem Programm, in meiner Umgebung generiert wurden und nicht nach draußen gelangt sind. Da würde ich die Funktion empfehlen. Also wenn ich so eine Mail bekomme, gehe ich immer auf die Internetseite und das Erste, was ich mache, ist Passwort ändern. Viele Seiten zwingen einen dann auch dazu. Wenn man sich das erste Mal anmeldet, muss man es ändern. Ist auch gut so.
Ja. Das ging ja jetzt hier vor allem um den Privatbereich. Also viele Hörerinnen und Hörer wird das natürlich interessieren, aber Sie kümmern sich ja auch um die Firmen. Genau. Wie sieht es da aus?
Bei Firmen gibt es andere Lösungen. Wir selber nutzen ein Tool, das heißt Pleasant Password Server. Das Interessante daran ist, das basiert auf dem von mir genannten KeePass. Baut aber halt eine Serverfunktion drumherum, sodass ich genau diese Sache habe. Ich kann übers Handy mobil darauf zugreifen und so weiter. In Firmen sieht das natürlich anders aus als beim Privatmann. Da ist das Know-how da oder wir können es liefern, so einen Server aufzubauen, den Server hinter einer Firewall entsprechend zu schützen, dass dort nicht wer Fremdes drauf Zugriff kriegt und es mit dem zweiten Faktor zum Beispiel noch abzusichern. Das ist aber ein eigenes Thema.
Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen in einer weiteren Folge. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Gibt es ein Beispiel, was Sie sagen können, wo Sie das ganz konkret betroffen hat, wo Sie gesagt haben, hier müssen wir erstmal richtig reingehen und hier müssen wir erstmal ordentlich die Passwörter schützen oder so? Gab es ein konkretes Beispiel, ohne jetzt die Firma zu nennen, bei dem Sie da aktiv werden mussten?
Ach, ich kenne genug Firmen, die haben irgendein Standardpasswort auf den Benutzern. Das heißt, da wird bei der Einrichtung mal ein Passwort vergeben. Diese Leute nutzen ihren Cloud-Dienst mit diesem Standardpasswort. Und das ist halt das, was heute in der heutigen Zeit schwierig ist. Die Cloud ist überall. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, naja, also ich nutze jetzt hier an meinem Computer immer das gleiche Passwort, dann kann wer anders irgendwo auf der Welt das auch nutzen, dieses Passwort. Auch wenn es erstmal in meiner kleinen Welt, das ist mein Computer zu Hause oder mein Computer im Büro, dann habe ich heute aber ganz oft diese Verknüpfung, so wie wir in der Pilotfolge schon gesagt haben, von Cloud und lokalen Diensten. Und dieses eine Passwort wird dann quasi weltweit plötzlich verfügbar gemacht. Und dann komme ich weltweit mit dem gleichen Passwort, egal wo ich bin, egal an welchem Gerät, plötzlich an meine Daten dran, an meine E-Mails. Dann haben wir wieder das Problem, E-Mail, ich kann alle anderen Passwörter zurücksetzen oder viel. Auch da muss man sich Schutzmechanismen einfallen lassen. Gerade wenn man das jetzt im großen Stil bei Unternehmen verwendet, dann gibt es verschiedenste Lösungen, auf die wir auch noch kommen, wo ich wirklich sagen kann, okay, so kann ich meine Konten absichern. Es gibt Verfahren, dass selbst wenn ich Benutzername und Passwort weiß, ich trotzdem nicht reinkomme. Aber das haben wir noch.
Und wer da weiter einsteigen möchte, der bekommt Informationen bei Ihnen, MR Systeme. Wo kann man sich weiter informieren?
Also man kann bei uns sich natürlich direkt informieren, also bei MR-Systeme, einfach Google MR-Systeme, Höxter, zack, Internetadresse. Oder aber auch bei den Passwortmanagern, die ich genannt habe, KeePass, Bitwarden oder Pleasant Password Server, wenn man jetzt im gewerblichen Umfeld aktiv ist. Die haben alle auf ihren Internetseiten diverse Beschreibungen dazu, aber manchmal ist das persönliche Gespräch das Beste. Das heißt, über unsere Internetseite Kontakt raussuchen, anrufen und dann kann man mal drüber sprechen.
Und angeregt und darauf hingewiesen wurden Sie hier bei Radio Aktiv. Deswegen jetzt vielleicht nochmal ganz kurz die Stichworte, die wir wissen müssen. Worauf sollten wir achten und wie kriegen wir die Lösung?
Genau. Worauf sollte ich achten? Ich brauche ein sicheres Passwort. Bedeutet, 8 Stellen ist heute absolutes Minimum und möglichst viele Kombinationen. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen. Also diese 4 Varianten sollte ich immer drin haben. Dann, damit ich mir nicht jedes Passwort merken muss, ein Passwortmanager. Vorteil da ist halt, ich habe es zentral abgelegt. Ich kann für jede Seite ein anderes Passwort nutzen. Ich kann für jede Seite auch ein langes Passwort nutzen. Ich habe eine sichere Ablage. Und dann gucken, wenn ich das unterwegs benötige, warum auch immer, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie sichere ich das ab. Dass ich von unterwegs auf meine Passwörter zugreifen kann und dass dieser Zugriff sicher ist. Weil das geht übers Internet. Jeder könnte theoretisch mithören.
Das sind die wichtigsten Aspekte und Sie haben es gerade angesprochen. Ich frage mich immer, wenn ich da diese verschiedenen Buchstabenkombinationen eingebe, diese verschiedensten Zeichen und so, die kann ich mir im Leben nicht merken. Deswegen schreibe ich sie mir irgendwo auf. In Zukunft werde ich das nicht mehr machen. In Zukunft werde ich das natürlich über den Passwortmanager lösen. Aber das bringt tatsächlich was, dass man da die verschiedensten Zeichen, man muss sie ja auch machen, ne, weil man ja sonst gar nicht mehr durchgelassen wird inzwischen. Aber das bringt tatsächlich einen zusätzlichen Schutz, wenn man möglichst viele Zeichen auch durcheinander macht. Oder? Also ja. Zeichen, Buchstaben.
Ja, stellen Sie sich mal vor, wir nehmen nur Kleinbuchstaben. Dann haben wir in unserem deutschen Alphabet 26. Das bedeutet, ich habe ein Passwort, was eine Stelle lang ist, dann habe ich 26 mögliche Kombinationen. Wenn ich ein Passwort habe, was zwei Stellen lang ist, dann habe ich 26 mal 26 Kombinationen. Ich habe das also nicht durch zwei Stellen verdoppelt, ich habe es ver-26-facht. In dem Moment, wo ich anfange, jetzt noch Großbuchstaben reinzunehmen, habe ich nochmal 26 mehr. Ich rede dann plötzlich von 42 mal 42 Kombinationen. Jetzt nehme ich Zahlen dazu, habe ich wieder 10 mehr, habe ich 52 mal 52 Kombinationen. Und wenn ich die druckbaren Sonderzeichen alle nutzen könnte, da sind dann allerdings Kleinbuchstaben, Ziffern und Großbuchstaben schon mit drin, dann habe ich 128 Kombinationen. Das heißt, ich habe entweder eine Stelle gleich 128 Kombinationen, zwei Stellen gleich 128 mal 128 Kombinationen. Jetzt kann man sich vorstellen, also 26 mal 26 ist sehr viel weniger als 128 mal 128. Und das geht so weiter. Ne? Also bei acht Stellen hätte ich halt 128 hoch 8 Kombinationsmöglichkeiten. Also 128 mal 128 und so weiter. Das sind riesige Mengen. Da reden wir innerhalb von wenigen Kombinationsmöglichkeiten plötzlich von Milliarden Passwörtern, die möglich sind. Je mehr Zeichensätze ich verwende, umso besser wird es.
Also so macht man es den Passwortknackern wirklich schwieriger.
Genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich Passwort knacke. Entweder ist es ein sogenannter Wörterbuchangriff. Das sagt im Prinzip genau das. Ich habe ein Wörterbuch elektronisch vorliegen und prüfe einfach alle Wörter in einem Wörterbuch gegen. Das ist die einfachste Methode. Also es ist keine gute Empfehlung zu sagen, nehmt irgendein kompliziertes Buch aus dem Wörterbuch. Nein, die stehen meistens in diesen Wörterbuchattacken drin und sind die ersten, die geknackt werden. Das ist der eine Angriff und der Angriff, auf den der Hacker dann zurückgreift, wenn dieser Wörterbuchangriff nicht klappt, ist die sogenannte Brute Force Attacke. Brute Force heißt einfach rohe Gewalt, wobei nicht viel Gewalt in Wirklichkeit da am Mann ist, sondern ich gehe einfach jede mögliche Kombination durch. Jede mögliche. Ja, und wenn ich jetzt an so eine Bankkarte denke, PIN, vier Stellen, sind nur Zahlen. Das heißt, ich habe 10 mal 10 mal 10 mal 10 Möglichkeiten, also genau 1000. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Wenn ich jetzt überlege, wie viele EC-Karten draußen unterwegs sind, wie hoch ist die Chance, dass wer anders den gleichen PIN hat wie ich? Die ist recht hoch, würde ich sagen. Natürlich ist jetzt die Frage, wie hoch ist die Chance, dass genau der versehentlich meine Karte in die Hand kriegt. Aber deswegen hat man bei diesem Verfahren dann, habe ich einen zusätzlichen Schutz eingebaut. Wenn ich dreimal den Code falsch eingebe am Geldautomat, zieht er die Karte ein. Damit, wenn die Karte jetzt geklaut wird oder verloren geht oder sonst was, und da kommt einer, gibt dreimal einen falschen Code ein, zack, ist die Karte weg, er kann keinen weiteren Schaden mehr anrichten. Weil ich halt so wenig Kombinationsmöglichkeiten habe. Im Internet gibt es das zwar auch, dass ich sage, nach einer gewissen Menge erlaube ich es nicht. Aber meistens ist das zeitlich limitiert. Der Aufwand für den Anbieter zu hoch ist, jetzt für jeden wieder eine E-Mail und hin und her und das wieder freizuschalten, werden die oft nach einer halben Stunde oder Stunde wieder freigeschaltet. Wenn ich es also schaffe, lange genug mit dieser Brute Force zu arbeiten, dann könnte ich es damit knacken. Häufiger ist allerdings dann eher der Angriff, ich klaue mir die Kundendatenbank und knack das dann halt direkt und umgehe quasi diesen Softwareschutz, der die Sperre macht. Weil es läuft dann auf meinem System, da habe ich die Kontrolle rüber, was passiert. Ja, und deswegen ist es wichtig, trotz allem ein langes Passwort zu nehmen. Man muss dann mal gucken, wie lange das so dauert. Ich glaube, so zehnstellige Passwörter reden sie gerade von 2-3 Jahren zum Durchrechnen. Bei achtstelligen ist es deutlich kürzer, da rede ich vielleicht von einem halben Jahr oder so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wichtig ist mir das und wie viel Zeit will der Hacker in ein Konto investieren? Es gibt den Hacker, der sagt, ist mir egal, ich setze mich hin, lass die Kiste doch rechnen. Und es gibt den Hacker, der will halt schnell an Geld oder irgendwie Ware oder sonst was dran. Und dadurch will er dann halt einen schnellen Erfolg haben. Dann nimmt er sich lieber die leichten Passwörter raus und geht über die Accounts, als dass er über die komplizierten geht.
Aber wir haben, glaube ich, begriffen heute, wie wichtig tatsächlich diese Verschlüsselungen sind, wie wichtig diese etwas komplizierteren Passwörter sind und vor allem, wie wir uns selbst es leichter machen und diese Passwörter uns selber schützen. Der Mann weiß, wie die Hacker denken und er weiß, wie man ihnen das Handwerk legt. Mein Passwortmanager seit heute heißt Stefan Lewandowski. Deswegen ganz herzlichen Dank, Herr Lewandowski, für diese ganzen Hinweise und vor allem auch für diese Lösung, die Sie uns wieder geboten haben. Und in der nächsten Folge bleiben wir noch ein bisschen beim Thema. Worum wird es da gehen?
Genau, bei der nächsten Folge erweitern wir das Thema Passwörter um das Zwei-Faktor-System, was ich schon ein paar Mal so zwischendurch reingestreut habe. Ja, wo ich erkläre, was ist das und was bringt mir das eigentlich? Also warum ist das sehr viel sicherer? Ja. Und warum sollte ich das bei allen, die es unterstützen, auch machen?
Und wir werden es natürlich erfahren von dem Mann und wir werden es im Idealfall auch nutzen. Ganz herzlichen Dank für die Information, Stefan Lewandowski.
Gerne.